Ja, also guten Morgen von meiner Seite. Ich heiße Elolo. Das aus meiner Muttersprache heißt, Gott ist großartig, eigentlich. Ja. Also Elolo, ja. Es ist für mich eine Ehre und ein Vorrecht zugleich, heute Morgen mit euch am Gottesdienst teilzunehmen, wozu ich eingeladen bin, das Wort mit euch zu teilen. Ich war noch nicht hier, das merkt ihr auch schon. Und ihr kennt mich wahrscheinlich nicht. Aber es erfordert viel Mut, Vertrauen und Glauben, einen unbekannten Bruder in eure Gemeinde einzuladen und ihn predigen zu lassen. Also danke, dass ich hier sein darf. Ich bin ein bisschen nervös, das merkt man schon, und aufgeregt zugleich. Wie gesagt, ich kenne euch nicht, deshalb war es für mich gar nicht einfach, diese Predigt vorzubereiten. Ich muss mich also ganz auf den Heiligen Geist verlassen und darauf vertrauen, dass das Wort, das er mir gegeben hat für euch, das Richtige ist. Aber soll das nicht der Fall sein, werden wir um eine nächste Gelegenheit bitten? Eine zweite Chance verdient doch jeder. Ja, als ich über diese Einladung nachgedacht habe, war mir klar, dass das ist eigentlich, was im Haus Gottes oder was unter Kinder Gottes passieren soll. Jeder soll sich zu Hause, also in der Kirche zu Hause fühlen, gut fühlen. Und weil wir alle unser Glaube oder das gleiche Fundament haben. Und das ist die Offenbarung, dass Jesus Christus unser Herr und Retter ist. Er hat uns von der Macht der Sünde und der Verteilung, die zum Tode führt, befreit und uns unter die Autorität des Reiches Gottes gestellt. Wisst ihr, die Kirche oder wir, die Christen in der Welt heute, sind die einzige Hoffnung für diese Welt. Ohne die Christen wäre die Welt chaotischer, hilfloser und ein schwer zu lebender Ort gewesen. Durch uns wird das Reich Gottes verwirklicht oder Wirklichkeit werden. Jesus hat in seinem Gebet in Johannes 17 den Vater nicht gebeten, uns aus der Welt zu halten, sondern uns in der Welt zu schützen oder zu beschützen. Indem wir in der Welt bleiben, kann Gott uns gebrauchen, um die Dinge, die ums herum sind, zu verändern oder zu verbessern. Wir, der Leib Christi, tragen in uns die Lösungen für die Probleme und Herausforderungen dieser Welt. Wir sind geliebt, gewollt, auserwählt, gesalbt, gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in den himmlischen Regionen in Christus. Das heißt in Epheser Kapitel 1, Vers 3. Und das wird nicht geändert werden. Es stimmt. Wenn wir uns heute umschauen, scheint es, als sei die Kirche doch machtlos gegenüber allem, was in der Welt geschieht. Ja, ich sage nur scheinbar. Der Spruch des Monats, den ich auch über eure Webseite gelesen habe, heißt einfach, Moses, 1. Mose, Kapitel 27, Vers 28, Gott gebe dir den Tau des Himmels und den Reichtum der Erde. Eine Fülle von Getreide und neuem Wein. Ich lese ein Vers weiter. Völker sollen dir dienen und sich vor dir verneigen. Sei Herr über deine Brüder und die Söhne deiner Mutter sollen sich vor dir beugen. Verflucht seien sie, die dir fluchen und gesegnet die, die dich segnen. Ja, im Kontext dieser Segnungen, wissen wir, dass es war Isaac, der eigentlich Esau segnen wollte, aber Jakob ist vorgedrungen und hat dann den Segen geerbt. Wir wollen nicht darüber sprechen, was hat er da gemacht. Tatsächlich, Jakob ist derjenige, der diesen Segen erhalten hat. Er ist auch derjenige, der ihn manifestiert hat. Aber die Frage ist, hatte Jakob ein leichtes Leben, nachdem er die Segen zugesprochen hatte? Die Antwort ist nein. Ich habe deshalb meine Botschaft betitelt: Was tun, wenn die Dinge anders aussehen, als sie es erwartet werden? Jakob empfing den Segen für sich und seine Nachkommen. Das ist eigentlich der Grund für Segen oder Fluch. Wenn man jemanden segnet, dann segnet auch seine Nachkommen damit. Wenn man jemanden verflucht, dann werden auch seine Nachkommen dieses Fluch irgendwie erleben oder enterben. Ja, wenn wir die Verheißung genau ansehen, können wir leicht erkennen, dass sie die meisten Segnungen im Leben seiner Kinder wieder gespiegelt haben. Mögen sich die Söhne deiner Mutter vor dir beugen oder deine Brüder dir dienen, gilt eigentlich für Josef. Und die Offenbarung der Jakobsname, dass Jakobsname später in Israel verwandelt oder geändert wurde, bringt mehr Klarheit für diese Segnungen. Mögen Nationen dir dienen und Völker sich vor dir verneigen. Mögen die, die dich verfluchen, verflucht werden und die dich segnen, gesegnet sein. Das bemerken wir auch im Leben des Volkes Israels bis heute. Jakob selbst segnete vor seinem Tod seine Kinder, aus denen später die 12 Stämme Israels wurden. Und das bietet heute das Volk Israel. Ja, wenn man sich das Leben all derer ansieht, die eine Verheißung von Gott erhalten haben oder auserwählt sind, auserwählt, gesegnet, dann waren sie alle mit Schwierigkeiten oder schwierigen Situationen konfrontiert. Sie wurden früher oder später irgendwann in ihrem Leben angegriffen. Aber die gute Nachricht ist, die meisten haben sich durchgesetzt und die Verheißung erhalten. Und das ist auch mein Gebet, dass wir als Christen heute in die Lage versetzt werden, zu überwinden und auch die Verheißungen zu erhalten, die für uns vorbestimmt oder bestimmt wurden. Amen. Ja, heute möchte ich ein bisschen das Leben eines anderen, der auch über diese Blutlinie von Jakob stammt, ein bisschen näher gucken. Ich habe eine Geschichte in der Bibel gelesen und das erste Mal, als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich gedacht, oh, das ist ein bisschen dramatisch. Weil als das passiert war, könnte man den Anschein oder könnte man glauben, okay, die ganze Hoffnung und die Verheißungen, die Gott für diesen Mann gegeben hat, fast zerstört wären. Das Ereignis ist im 1. Samuel Kapitel 30 beschrieben. Ich habe weniger als 30 Minuten. Wir Afrikaner, wir haben die Zeit, aber ihr Europäer, ihr habt ja die Uhr. Und ich werde versuchen, ja, ein bisschen die Zeit einzuhalten. Ja, deshalb bin ich nicht in der Lage, das ganze Kapitel mit euch zu lesen, aber ich möchte dich ermutigen, es durchzulesen, und zwar heute Nachmittag. Wenn, ja, nicht morgen früh, sondern heute Nachmittag. Und ich weiß, dass du ein bisschen Zeit dafür haben wirst. Aber eine kleine Zusammenfassung. Das Kapitel beginnt mit einem Bericht über die Plünderung von Davids eigener Stadt durch die Amalekiter. Während David und seine Männer mit den Philisterherr kämpften und das im Auftrag Gottes, plünderten die Amalekiter Ziklag. Sie raubten alles, Vieh und Besitztümer. Sie entführten die Frauen und Kinder und brannten die Stadt nieder. Und als David und seine Soldaten oder Männer sich der Stadt Ziklag näherten, mussten sie mit Entsetzen feststellen, dass die Stadt zerstört und ihre Familien gefangen genommen worden waren. Die Männer gaben David die Schuld an diesem Vorfall und dachten sogar daran, ihn zu steinigen. Ja, wenn man sich diese kurze Einleitung ansieht, stellt man sich die Frage, warum würde Gott so etwas zulassen? David wurde bekanntlich von Gott zum König von Israel ernannt, nachdem Saul ungehorsam geworden ist. Und als Beweis dafür, dass Gott mit ihm war, traf David selbst in seiner Schlacht zwischen Israel und den Philisten auf Goliath und tötete ihn. Aber das Volk der Philister hatte David zum persönlichen Feind gemacht und hat immer wieder versucht, ihn anzugreifen. Auch Saul, der auf David dann eifersüchtig geworden ist, verfolgte ihn. Aber Gott hat immer wieder David und seine Männer geschützt, sie geleitet, indem er ihnen immer einen Sieg geschenkt hat. Aber in diesem Fall sehen die Dinge anders aus als erwartet. Normalerweise sollen die Kämpfer oder die Soldaten, nachdem sie dann Sieg errungen haben, zurückkehren, Fest veranstalten, dem Herrn danken, trinken, tanzen und dann mit ihrer Familie eine gute Zeit verbringen. Aber genau in diesem Moment, wo sie daran denken, wir werden jetzt feiern, sieht die Dinge anders aus. Wir sind manchmal verwirrt, wenn wir etwas Richtiges tun, erleben aber im Nachhinein einen Albtraum. Was tun wir dann? Gott die Schuld geben oder der Leiterschaft in der Kirche vorwerfen, nicht richtig von Gott gehört zu haben? Durch ihre Reaktion haben die Soldaten bereits vermutet, dass Gott nicht mehr mit David war, dass sie vielleicht den falschen oder der falschen Führungsperson gefolgt sind. David muss sie angelogen haben, dass Gott ihn auserwählt und ihm ein Versprechen gegeben hätte. Sie waren bereit, ihn zu steinigen. Ja, sie wollten ihn töten. Aber das Ende des Kapitels erzählt etwas anderes. Sie haben alles wieder erobert. Alle zurückbekommen, was sie verloren haben. Ja, die Geschichte nahm so ein glückliches Ende, nennen wir Happy End, weil David eine völlig andere Einstellung hatte. Im gleichen Kapitel, Vers 6, lesen wir, dass David sich durch den Herr ermutigen ließ. Dann hat er gebetet und Gott gefragt, was er tun sollte. Hat sogar gefragt, ob er diese Leute verfolgen sollte und ob er in der Lage wäre, alle zurückzuerobern. Und er verfolgte seinen Feind auf Gottes Weisung hin. Er griff den Feind strategisch von Abend bis zum Morgen an. Er eroberte alles zurück und seine beiden Frauen auch. Ja, das hat erzählt, dass David zwei Frauen hatte. Aber auch diese zwei Frauen wurden dann mit entführt. Es muss wehgetan haben. Er teilte die Beute dann mit allen und schickte Geschenke an die Ältesten von Judäa. Lesen wir in Vers 28 des gleichen Kapitels. Ja, ich habe ein bisschen den Kapitel unter die Lupe genommen und habe dann fünf Punkte für mich notiert, die uns ermöglichen, alles vollständig zurückzuerobern, wenn wir uns in so einer Situation befinden. Deine Geschichte mag nicht so dramatisch sein wie im Fall von David, aber ich habe wirklich so eine dramatische Geschichte ausgesucht, damit du die Hoffnung hast, dass wenn du den Anschein oder den Eindruck hast, du bist dabei, etwas zu verlieren, zu wissen, dass es nicht zu spät ist. Ich habe fünf Punkte genannt. Es tut mir leid, dass ich heute keine PowerPoint-Probe präsentiert habe, aber ich habe mit Christoph ausgemacht. Wenn jemand die Predigt oder den Text bekommen möchte, das kann er gern weiterleiten. Also das ist auch vielleicht strategisch, damit alle aufmerksam auf mich so guckt. Ja, die fünf Punkte sind wie folgt. Lobpreis, dann Gebet in Übereinstimmung, Punkt Nummer 3, Handeln durch Glauben. Und Punkt Nummer 4, unsere durch Gott gegebene Autorität über den Feind nutzen oder ausüben. Und der Punkt Nummer 5, Zeugnis von Gottes Güte geben. Ja, wir haben gerade 2, 3 Lieder gesungen. Lobpreis, wie bekannt, ist etwas, was Gott einlädt. Gott wohnt unserem Lobpreis bei. Und Lobpreis findet nicht nur im Gottesdienst statt, sondern vielmehr zu Hause, bei der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit. Der einfachste Weg, Gott in deine Lebenssituation einzuladen, ist Lobpreis. Lobpreis verschafft uns Zugang zu Gott, laut Psalm 100, Vers 4. Lobpreis verändert die Stimmung und das Gewand, laut Jesaja 61, Vers 3. Lobpreis lenkt uns auf die Gerechtigkeit Gottes und nicht auf das Gericht oder Folgen der Sünde. Oftmals, wenn etwas Schlechtes passiert, sind wir Christen diejenigen, die erstmal nachdenken, Gott ist gerade dabei mit zu bestrafen, weil ich so ein Sünder bin oder ja, so ein sündiges Leben führe. Lobpreis und Anbetung sind doppelt so effektiv wie Gebet oder sogar Predigen. Glaub mir, wenn du betest und nichts geschieht, sollst du mal anfangen, Lobpreisen und anbeten. Da wir so etwas erleben. Lobpreis ist eine geistliche Waffe. Laut Psalm 149, Vers 9 oder 6 bis 9. Und in einer Geschichte in 2. Chronik, Vers 20 oder Kapitel 20, Vers 22, haben wir auch erlebt, dass Lobpreis diesem Mann Sieg gebracht hat. Im Punkt Nummer 2, das ist diese Übereinstimmung im Gebet. Oftmals, wenn uns Situationen oder Dinge passieren, sind wir eher zurückgezogen. Wir wollen in unserer Ecke bleiben und einfach mal uns zu beklagen oder weinen und am Ende gar nichts machen. Aber dafür sind Glaubensgeschwister da. Wir sollen zusammenkommen. Wir sollen die Sache einander anvertrauen und in Übereinstimmung darüber beten. Ja, es ist so erstaunlich zu sehen, dass der erste Schlag, die Kinder Israels gewannen, beruhte sich auf der Kraft der Übereinstimmung. Das lesen wir in 2. Mose Kapitel 17. Sie haben sich an dem Tag daran erinnert, dass Gottes Verheißung für sie für immer bestehen wird. Und dass sie in dieser Wüste nicht sterben werden. Und da hat Gott ihnen dann Sieg geschickt. In Matthäus 18,18, das zitieren wir ja jeden Tag, wenn zwei sich einig sind auf dieser Erde, wird alles, was sie auf der Erde binden oder festhalten, auch im Himmel gebunden sein. Also so kraftvoll ist auch die Übereinstimmung in Glaubensgeschwister. Die Übereinstimmung ermöglicht es uns, auch manchmal der Versuchung zu entkommen. Weil wenn etwas passiert, die Wahrscheinlichkeit, dass dein nächster Schritt ein Fehler sein wird, ist sehr groß. Aber wenn du mit jemand anderem teilst und in Übereinstimmung kommst, dann wird Gott durch euch wirken. Dadurch vermeidet auch man Fehler. Sie hilft, die richtige Entscheidung zu treffen. Das haben wir auch gesehen in Apostelgeschichte Kapitel 1, als sie dann einen Nachfolger für einen Juda gesucht hatten. Sie verleiht Kraft und bewirkt Wunder. Ja, im Glaubenwandel, wir haben in dieser Geschichte festgestellt, dass nachdem David drum gebeten hat, Gott, kann ich sie verfolgen? Hat Gott gesagt, ja, verfolge den Feind. Ein gläubiger Mensch oder ein Christ, der betet, soll auch erwarten und auch handeln. Nicht geschieht, bis du den ersten Schritt gemacht hast. Nicht geschieht. Man kann so viel Glauben haben, aber Glauben erfordert auch einmal einen Schritt zu machen. Aber meistens haben wir auch Angst davor, diesen Schritt zu machen, weil für uns ist die Situation eh schon aussichtslos. Wenn wir Hebräer 11, 1 bis 5 lesen, sehen wir die Ergebnisse des Glaubens oder von Menschen dann, die im Glauben gewandelt haben. Der Glaube an Gott, statt in Angst zu wandeln, bewirkt Wunder. Und Punkt Nummer 4, ja, unsere gottgegebene Autorität gegenüber dem Feind auszuüben oder zu nutzen, ist für uns als Christen wichtig. Wir haben Autorität als Christen, aber die meisten wissen das nicht. Unsere Stimme zählt. Was wir sagen oder tun, hat eine große Bedeutung und Wirkung oder Auswirkung. David und seine Männer griffen den Feind an und eroberten alles zurück. Sie wollten uns nicht einfach zurück. Wir wollen uns einfach nicht zurücklehnen oder in unsere Ecke verdrängt werden und einfach das Opfer spielen. Jeder und jede von uns hat die Macht, Autorität über die Angriffe des Feindes auszuüben. Der Feind weiß es. Es weiß sogar, dass er gehorchen muss, wenn wir sprechen. Deshalb will er sicherstellen, dass das verhindert wird, dass du sogar sprichst. Das ist etwas, was ich in Deutschland erlebe. Jeder will einfach für sich leben und seine eigenen Probleme mitführen. Nee, es stimmt nicht ganz. Gut, natürlich will jeder seine Ruhe haben irgendwie, aber wir sollen Vertrauen in Gott und Vertrauen aufeinander haben. So geschehen viele Dinge schneller. Christus bedeutet der Gesalbte. Und wir Christen haben auch diese Macht bekommen oder diese Salbung übertragen bekommen, genau zu wandeln und zu üben wie Jesus. Und die Salbung ist bekanntlich die Kraft und die Waffe, die alle Jochen zerstört. Hab keine Angst, in Schwierigkeiten oder schwierigen Momenten das Wort Gottes zu sprechen. Satan erkennt, wer du bist als Christ. Er freut sich nur, dass du manchmal unwissend über deine Autorität bist. Ich komme schnell zum Punkt Nummer 5. Wie viele Minuten habe ich noch? Afrikaner haben die Zeit, die Europäer doch die Uhr. Okay. Zeugnis von der Güte Gottes geben, das ist auch ein wichtiger Tool, den wir brauchen, um siegreich zu werden. In Offenbarung 12, Vers 11 lesen wir, und sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Ja, wir werden heute auch das Abendmahl feiern und dabei ist das Blut Jesus. Das Blut gibt uns Kraft. Das Blut ist nicht einfach ein Saft oder ein Sekt, aber das ist auch eine geistliche Waffe, weil Jesus sagt, jemand, der mein Leib oder mein Leib isst und mein Blut trinkt, der wird in mir leben. Und ich werde ihn begleiten und ihn sogar auf den Tod aufwecken am letzten Tag. Das Zeugnis ist wichtig, weil es andere Gläubige ermutigt, standhaft zu bleiben, zu vertrauen und weiter zu glauben. David tat dies oder bezeugte dies, indem er die Beute unter allen teilte, sogar mit den schwachen Soldaten, die nicht an der Schlacht teilnehmen konnten. Er sandte auch Geschenke an die Ältesten von Judäa. Erstaunlicherweise ist es, obwohl er König bestimmt war, war sein Thron immer noch unter der Kontrolle von Saul. Aber nachdem er dies tat, indem er auch Geschenke an die Ältesten von Judäa geschickt hat, haben sich diese Ältesten an ihn erinnert und sagen, okay, Zeit ist gekommen, David zu König zu machen. Ihr sollt mal diesen Teil von der Bibel lesen können. Das ist so spannend. Ich ermutige euch heute Nachmittag, nicht morgen früh. Ja. Unsere Spenden, also die wir auch in der Gemeinde leisten, und für das Werk Gottes, soll mehr Bedeutung für uns haben. Ja, wir geben nicht einfach, weil, okay, das ist ein Programm in der Kirche. Oder, also Geld hat einfach eine Stimme. Unser Geld, unsere Spende sprechen für uns aus, auch in schwierigen Lagen. Und ich möchte euch auch daran ermutigen, das nächste Mal, wenn ihr Geld geben wollt, habt etwas gewiss damit verbinden und sagt, Gott, ich möchte gerne, dass das und jenes für mich tut. Und ihr werdet sehen, manchmal tun wir Sachen, ohne damit Glauben zu verbinden. Und deshalb können wir auch nicht sehen, was Gott tatsächlich damit macht. Indem wir unsere Spenden geben für das Werk Gottes, bezeugen wir, dass er unsere Quelle ist, der unser Versorger ist. Wenn ich das tue, weiß ich, dass er an mich denkt und mich im Sieg festhält. Nicht alles, was uns widerfährt, muss verstanden werden als Zorn Gottes, eine Strafe, die wir bekommen als Folge unseres sündhaften Lebens. Gott ist gütig und es ist eine Güte, die uns sanftmütig zur Umkehr führt. Römer 6, Vers 2. Gott hat einen Feinden, also dein Feinde, dein Widersacher ist in allerersten Stelle der Feind Gottes. Und dieser Feind hasst uns, weil wir eine Verheißung haben, er aber nicht. Er kann nicht mehr gerettet werden, der Teufel. Der kann nicht mehr gerettet werden. Aber er hat schon diese Herrlichkeit Gottes gesehen. Und er ist nur eifersüchtig darauf, dass du, ich, wir Menschen, einfache Menschen, eines Tages dort für immer leben werden. Und das ist auch der Grund, warum er uns angreift. Öfter. Lass uns verstehen, dass wir die beste Wahl Gottes auf dieser Erde sind. Menschen, die er für den Aufbau seines Reiches gebrauchen wird. Wir sind nicht das, was die Feinde und die Umstände uns glauben lassen wollen. Wir sind vielmehr das, was Gott über uns gesagt hat. In Jesus sind alle Segnungen und die Verheißungen Gottes. Ja und Amen. Amen.